Moritz, schon mal in Paris essen gewesen?
Tatsächlich, ja. Und soweit ich mich erinnern kann, war das auch ziemlich gut.
Da hast du vorher aber reserviert, hoffentlich, oder?
Ja, klar. Also in Paris wäre ja Wahnsinn, wenn man das nicht macht.
Ja, sag das nicht. Serena Williams dachte auch, man könnte da einfach mal so reinmarschieren und sich einen Tisch holen. In der Stadt der Liebe musste das doch möglich sein, war es aber nicht, überraschenderweise, zumindest nicht mal für eine Tennisgröße. Und das hat sie wahrscheinlich doch ein bisschen überrascht. Sie beschwerte sich nämlich hinterher bitterböse auf Twitter darüber, dass sie in Restaurants tatsächlich abgewiesen wurde, dass das Restaurant ihrer Wahl gesagt hat, du hättest auch gerne mal anfragen können, dann hätten wir dir sagen können, dass hier eigentlich schon alles voll ist. Und nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich.
Ja, klingt nach einem sehr, sehr harten Los, wenn sich so ein Superstar auch mal an ganz normale Regeln halten muss.
Sie ist doch eigentlich Amerikanerin. Beim goldenen M muss man doch nicht reservieren.
Wer weiß, wie es in Paris dieser Tage ist.
Stimmt auch wieder. Da sind die ganzen Athleten aus dem olympischen Dorf, denen das Essen da nicht schmeckt.
Da hört man ja so einiges.
Ja, die haben auch ein hartes Los, was man so hört. Übrigens, hartes Los habt ihr hier beim Flair der Ringe natürlich nicht. Wir dürfen euch wieder ganz ohne Reservierung unsere subjektive Einschätzung und Zusammenfassung des aktuellen Olympiatags geben. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ja, und Thomas Müller ist Olympiasieger, ohne selbst dabei gewesen zu sein.
Oha, das kann wohl nur er. In welcher Disziplin denn überhaupt? Ball hochhalten oder?
Nee, nee, im Reiten, im Springreiten. Dem gehört nämlich zusammen mit einer gewissen Madeleine Winter-Schulze der Schimmelwallach Checker. Und das ist das Sprungpferd, auf dem Thomas Kuckuck Olympiasieger geworden ist.
Ja, Kuckuck bedankte sich auch artig bei den Besitzern. Ich zitiere: Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiter reiten zu können. Ich bin unfassbar dankbar, dass Sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und ich das jetzt zurückzahlen konnte.
Und wir würdigen Thomas Kuckuck natürlich gleich hier noch im Podcast. Vorher gibt's aber das hier.
Das Thema des Tages.
Weißt du noch, ungefähr 3 Jahre her, als das sogenannte POTAS-Ranking veröffentlicht wurde?
Erinnere ich mich noch. Du meinst das Potenzialanalysesystem,
Genau.
das Basketball als Sportart ohne jegliches Potenzial auswies und einfach mal so auf den letzten Platz packte. Wie die Menschen wohl heute so auf den Sport schauen, wäre
Ja,
mal interessant.
ob die überhaupt noch im Job sind und solche Potenzialanalysen überhaupt noch durchführen können, denn Stand jetzt gibt es ja keine Sportart, die mehr Potenzial hat als Basketball. Die Basketballer-Herren letztes Jahr sensationell Weltmeister, jetzt zum historisch ersten Mal im Olympia-Halbfinale nach dem 76-63 gegen Griechenland. War zwar ein schwerer Beginn gegen den Greek Freak und seine Kollegen, aber sie haben es geschafft, die bewegliche griechische Verteidigung dann am Ende doch einige Male zu düpieren. Ja, und wenn wir bei Basketball sind, dann müssen wir natürlich auch gucken auf die Basketballerin, die Olympiasiegerin im 3x3. Die waren ja auch gut vorne, also offensiv und auch in der Defensive. Und wir wissen ja, Defense, wenn man da wie eine Eins steht, dann gewinnt man am Ende das Championship oder eben auch Medaillen, also die Grundlage für beide. Und die Basketballerinnen in der klassischen Variante, also in der Halle, die haben es ja auch schon ins Viertelfinale geschafft. Also insgesamt mehr Potenzial geht nicht.
Ja, ich glaube auch. Also ich denke, man kann sagen, der deutsche Basketball, bei allem Respekt vor allem, was davor kam, selbst Dirk Nowitzki, der war in der Breite und in der Qualität nie so stark, aufgestellt, wie er das gerade im Moment ist. Und selbst wenn da jetzt ein wenig die Euphorie der aktuellen Spiele spricht, da gibt es ja auch Gründe, warum das nicht erst seit gestern, sondern auch vielleicht noch bis morgen und übermorgen anhält.
Also gehst du davon aus, dass es nachhaltig ist, obwohl ja zum Beispiel Johannes Vogtmann, Daniel Theis oder Nils Giffey nicht mehr allzu lange werden weitermachen?
Ja, da sehe ich eigentlich überhaupt keine Probleme und die Zeichen stehen darauf, dass der Erfolg absolut nachhaltig ist. Wenn man überlegt, die wichtigsten Spieler, Dennis Schröder, 29, 30 Jahre alt, der hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre im Köcher. Und wie man jetzt schon sieht, so langsam übernimmt ja auch schon Franz Wagner die Führungsrolle. Ist jetzt schon ein absoluter Top-NBA-Spieler, hat einen Mega-Vertrag unterschrieben. Da drumherum viele gute Rollenspieler, die alle auch eine gute Qualität mitbringen. Wir sprechen hier von Leuten, Isaac Bonga, Andy Obst, die Euroleague spielen, Mo Wagner natürlich außer NBA, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dann hat man ja auch noch Jungs, die jetzt noch gar nicht dabei sind. Ne? Also Isaiah Hartenstein hat letztes Jahr bei New York Knicks eine Riesensaison gespielt, hat sich da als Starter etabliert in der NBA, jetzt auch einen neuen Vertrag bei Oklahoma City unterschrieben. Der passt 1A ins System, großer, guter Verteidiger auf der Center-Position, mit gutem Passspiel, sehr variabel. Jetzt wurde noch Tristan da Silva von Orlando gedraftet in die deutsche Kommune in Florida. Das ist auch ein junger 23-jähriger Flügelspieler, der optimal in so ein modernes System, wie es die Deutschen spielen, passt. Also kann sehr gut von draußen werfen, verteidigt stark, kennt seine Rolle. Dann wurden wir gerade vor ein paar Tagen U18 Europameister. Nächstes Ausrufezeichen. Das einzige große Problem, was ich am Horizont sehe, ist die Personalie Gordon Herbert, der bekanntlich nach den Olympischen Spielen jetzt wieder in den Vereinssport wechseln wird zu Bayern München. Und der ist ja ein ganz, ganz großer Faktor in diesem Erfolgsmodell der deutschen Nationalmannschaft. Der hat Dennis Schröder, der früher extrem umstritten war und seine Schwierigkeiten hatte, der hat ihn in ein Teamkonzept hinein gebracht. Der hat ihn dazu bekommen, dass er an das Team glaubt und seine Führungsrolle wirklich annimmt. Der schafft es, aus jedem Einzelspieler mehr rauszukitzeln, als der eigentlich individuell leisten kann. Wenn der eben nicht mehr da ist, dann wird es ganz spannend zu sehen, wie die Mannschaft das verkraftet. Aber von der Altersstruktur auf jeden Fall top aufgestellt. Genauso die Damen mit den Sabayi-Schwestern und Leonie Fiebig, alle drei WNBA-Spieler, Anfang, Mitte 20 alle. Das sind tolle Identifikationsfiguren auch für die Jugend. 3x3 natürlich auch eine Riesenaufmerksamkeit jetzt bekommen. Da hat Basketball auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, in den nächsten Jahren die Jugend anzusprechen, Kinder auf die Courts, in die Halle, auf den Streetball-Court oder vor den Fernseher zu bekommen mit Social Media und Highlights und Dokus, ist da so viel möglich. Da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, den Hype zu nutzen. Da sehe ich richtig, richtig gute Chancen.
Also ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft, das freut uns doch.
Die Gewinner des Tages.
Ja, und damit kommen wir zurück zu Herrn Kuckuck, Thomas Kuckuck, erster deutscher Einzel-Olympiasieger heute im Springreiten seit 28 Jahren geworden.
Das hat mich überrascht, diese Zahl. Ich hatte gedacht, da gab es einige mehr seit Atlanta.
Medaillen ja und Mannschaftsgold ja auch, aber eben nicht im Einzel. Und selbst die Medaillen, von denen ich eben gesprochen habe, die sind ewig her. Letzte olympische Einzelmedaille, Marco Kutschers Bronze 2004 in Athen. Die letzte goldene war Ulrich Kirchhoff auf Jus de Pomme 1996 in Atlanta, passend die Brücke nach Paris geschlagen. Ja, und jetzt die Jubiläumsmedaille. Es ist die 100. deutsche Medaille bei den Olympischen Sommerspielen.
Und die Reiter haben bei Olympia mal wieder abgeliefert. 4-mal Gold und 1-mal Silber, das ist wirklich beeindruckend. Aber Gold von Kukuk wohl die überraschendste von diesen Medaillen mit 2 fehlerfreien Runden. Er konnte es am Ende auch gar nicht glauben so richtig, dass er jetzt Olympiasieger war. Immer wieder ungläubig den Kopf geschüttelt. War auch, als er es erfahren hat, ganz alleine auf dem Abreiteplatz. Er hat es ja letztlich davon profitiert, dass der Schweizer Steve Guerdat gerissen hatte und dadurch stand dann das Gold für Kukuk fest und ja, das hat er alleine eben auf dem Abreiteplatz für sich still gefeiert dann.
Ja, und dann flossen da die Freudentränen, das waren auch ganz emotionale Bilder. Bundestrainer Otto Becker sprach unter anderem von einer Riesenerleichterung, die da von ihnen abfiel.
Und der ist ja der Entdecker des Pferdes von Kukuk, von Checker. Mit 4 Jahren hat Otto Becker dieses Pferd entdeckt. Ja, und Kukuk hat sich vor allen Dingen auch bei Checker bedankt, dass er ihn durch den Parcours geführt hat. Hat sich auch bei Ludger Birbaum bedankt, der ihn geformt hat. Und wenn wir nochmal auf dieses Pferd gucken, das ja, wir haben es eingangs gesagt, Thomas Müller mitgehört, es ist ein Pferd, was erst spät den Durchbruch geschafft hat. Jetzt mit 14, ja schon im etwas fortgeschritteneren Alter ist, aber in dieser Saison quasi in einer ganz eigenen Liga springt und das jetzt durch den Olympiasieg auch eindrucksvoll untermauert hat.
Ja, gleich tun wollen es Checker und seinem Reiter Thomas Kukuk, die Hockeyherren. Die haben Silber nach ihrem Halbfinalsieg gegen Indien schon sicher. Da gab es ein 3-2.
Ja, und jetzt geht's im Finale gegen die Niederlande. Wenn sie da nochmal so spielen wie gegen Indien über weite Strecken, dann könnte da auch was gehen. Ist ja die Neuauflage des Olympiafinals von 2012 in London. Da hatten die Deutschen damals, ich glaube, 1-0 gewonnen.
Ja, und sie haben auch in der Vorrunde in Paris schon gewonnen.
Ach nee, da war das mit 1-0. Das Ergebnis aus London habe ich vergessen. Aber da sind sie auf jeden Fall Olympiasieger geworden, die Vorrunde.
Hauptsache gewonnen.
Eben, das ist unterm Strich wichtig. Hauptsache die Medaille hängt dann am Ende um den Hals. Aber wenn wir nochmal auf das Spiel gegen Indien gucken, da brauchten sie ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Kam erst so ein bisschen Sicherheit rein ins Spiel der deutschen Mannschaft, nachdem sie den zwischenzeitlichen Ausgleich geschafft haben. Christopher Rühr ansonsten sicher beim 7 Meter und Marco Milkau der Matchwinner in der hektischen Schlussphase.
Ja, Erfreuliches gibt es außerdem von Malaika Miambo zu berichten. Die musste sich erst ziemliche Sorgen machen in der Weitsprung-Quali, aber steht jetzt mit 6,86 Meter im dritten Versuch im Finale. Vorher hatte sie 2-mal ungültig gesprungen. Da waren die Nerven sicherlich auch wieder im Spiel.
Aber sie hat es am Ende souverän wie eine Championess dann eben doch noch rausgeholt. Und man muss ja auch in der Quali noch nicht alles zeigen. Vielleicht auch so ein bisschen Pokerface dabei. Speerwerfer Julian Weber, der brauchte nur einen Versuch mit dem Speer eben. Und den schleuderte er gleich auf 87,76 Meter. Reichte damit klar fürs Finale. Er konnte gleich wieder einpacken und sich dann auf das Finale am Donnerstag schon mal freuen. Der hat auf jeden Fall Medaillenchancen.
Ja, die deutschen Tischtennisdamen eventuell auch. Die haben ohne die verletzte Nina Mittelham die USA geschlagen. Annette Kaufmann holte beim 3-2-Sieg 2 Einzelsiege.
Ja, die 18-Jährige ganz abgezockt, die dann auch rausgeholt. Und abgezockt war auch der Kajak-Vierer der Männer und auch der Frauen-Vierer. Die haben beide ihre ersten Rennen dominiert, liegen auf Goldkurs. Kanu ja auch immer eine deutsche Medaillenbank.
Ja, und dann gab es noch einen starken 6. Platz von Simon Beetz im Weitsprung. Den kann man auch mal erwähnen, auch wenn es keine Medaille gab.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, und hier ging es auch nicht um Medaillen. Leider, die deutschen Handballerinnen müssen ihre Medaillenträume begraben, sind nach dem Aus gegen Frankreich enttäuscht. Aber die haben nicht enttäuscht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Frankreich waren die Weltmeisterinnen und amtierenden Olympiasiegerinnen, also ganz klar als Favorit ins Spiel gegangen. Und da war die knappe 26-23 Niederlage für die Deutschen definitiv ein respektables Ergebnis. Kapitänin Emily Bölk resümierte zu Recht, dass sie alle bombenstolz waren.
Können sie auch sein, auch wenn sie nach 1992 erstmals wieder oben mitspielen wollten. Aber man muss auch sagen, die deutschen Handballerinnen haben sich überhaupt erstmals seit 16 Jahren wieder für Olympia qualifiziert. Also da waren die ewig auch nicht dabei. Und das ist dann schon mal ein Erfolg an sich.
Ich glaube, das sind noch Zeiten Bianca Urbanke früher, ja. Ne? Das war eine ganz große Mannschaft. Ja, und am Ende sind es dann leider Kleinigkeiten gewesen, Schwächen im Abschluss oder der schwache Start. Sie kamen nicht so wirklich ins Spiel hinein. Und es klingt ein bisschen wie eine hängende Schallplatte, aber auch da, es sind vielleicht wieder die Nerven gewesen.
Ja, vielleicht die nicht vorhandene internationale Erfahrung oder zu wenig Erfahrung im Vergleich natürlich zu den abgezockten Französinnen, aber Nerven kommen natürlich auch mit wachsender Erfahrung und auf diesem Ergebnis, da kann die deutsche Mannschaft definitiv aufbauen.
Ja, ob die deutschen Fußballerinnen auf ihrem Ergebnis heute aufbauen können oder wollen, das sei mal dahingestellt, denn am Ende musste man feststellen, ohne Stürmerin gibt es halt keine Tore. Popp und Schüller fielen ganz vorne aus und somit gab es ein ziemlich bitteres 0-1 nach Verlängerung gegen die USA.
Ja, der Goldtraum muss damit ad acta gelegt werden, aber Bronze im kleinen Finale ist natürlich noch drin. Ja, aber wenn wir auf das Spiel gegen die USA zurückblicken, es fehlte Präzision, es fehlten Popp und Schüller vorne und am Ende schwanden dann auch die Kräfte und dann gab es einen Fehler von Felicitas Rauch und den haben die Amerikanerinnen dann eben auch abgezockt, wie sie sind. Sie sind ja nun mal eine der weltbesten Mannschaften, dann auch zum Sieg genutzt.
Eine weitere Enttäuschung könnte uns abseits des sportlichen Geschehens drohen. Die Spieler haben vielleicht ihren ersten Dopingfall. Es geht um eine Stabhochspringerin, richtig?
Genau, die Griechin Eleni Claudia Polak, die wurde vorläufig mal suspendiert, weil ihre Dopingprobe mit einem ungünstigen analytischen Befund untersucht wurde. Mehr Infos gibt es dazu leider nicht, was auch immer das jetzt heißen mag.
Ja, das Einzige, was wir wissen, ist, dass es ihr, sollte sie irgendetwas Unrühmliches getan haben, dass es ihr nichts genutzt hat, denn sie qualifizierte sich nicht für das Finale.
Das ist auch bescheuert, dann dobst du schon und dann ist das irgendwie so ein Zeug, was zwar auffällt, aber irgendwie nichts bringt, ja.
Ja, der falsche Orangensaft getrunken.
Offensichtlich. Worden. Ja, gefreut haben wir uns alle auch auf das 1500-Meter-Duell zwischen Josh Kerr und Wunderläufer Jakob Ingebrigtsen. Das sind ja zwei Trash-Talker vor dem Herrn, vor allem der Norweger, der flaumt ja gerne mal seine Konkurrenten ein bisschen an, ne?
Ja, der hatte auch fallen lassen, dass sein Kontrahent direkten Duellen mit ihm aus dem Weg gehen würde. Aber jetzt ist es auf einmal ganz still geworden um den Herrn.
Herr Ingebrigtsen wurde nämlich nur Vierter. Kerr gewann Silber und über Gold jubelte ein ganz anderer. Cole Hocker nämlich aus den USA. Auch wenn zwei sich streiten, sagt man so schön, freut sich am Ende der Dritte.
So sieht's manchmal aus, ja. Im 300 Meter Hindernisrennen der Damen, da stritten sich eine ganze Menge mehr um den Sieg. Leider nicht Gesa Krause, die wurde nämlich Letzte im Finale. Da waren schon nach drei Runden vor Schluss, hatte die da Schwierigkeiten mitzuhalten und konnte damit den kleinen Goldtraum oder den kleinen Medaillentraum nicht wahrmachen. Dafür lief aber immerhin Lea Meyer eine neue persönliche Bestleistung.
Du hast eben gesagt, 300 Meter Hindernis. Wenn sie das nur gelaufen wären, dann wäre sie zumindest nicht Letzte geworden. Aber da hätte die Kraft noch gereicht.
Ja, vielleicht habe ich nur auf die 300 geschaut, für die sie heute Kraft hatte.
Da war sie im Vorderfeld noch dabei. Da war das Feld noch dicht beisammen. Nachher haben die Afrikanerinnen alles gesprengt und sind natürlich dann auch einem ungefährdeten Sieg entgegengelaufen. Davon konnten die deutschen Tischtennisherren leider nur träumen. Das Mannschaftsteam der Herren oder das Team der Herren ist raus.
Ja, die haben 0-3 gegen Schweden verloren und damit findet auch die große, lange Karriere von Timo Boll ein jähes Ende.
Ja, mit 43 Jahren, als 37-Jähriger war er nochmal die älteste Nummer 1 der Weltrangliste. Rekordeuropameister ist er auch und jetzt verlor er sein letztes internationales Match gegen den Schweden Anton Schellberg. Und geht damit zumindest international in Ruhestand. Bundesliga wird er noch ein bisschen weiterspielen. Der kann eben auch mit 43 noch nicht so ganz aufhören.
Der Aufreger des Tages.
Ja, wir hatten uns ja schon öfter in den Tagen von Paris über die übertragenden deutschen TV-Anstalten aufgeregt. Mache ich eigentlich nicht gerne diese Kollegenkritik, aber wenn sie berechtigt ist, muss sie sein.
Ja, das 100-Meter-Finale der Damen wurde nicht live gezeigt, hatten wir drüber gesprochen. Und dann wurden am Montag, trotz des von uns angesprochenen großen Basketball-Hypes, 25 Sekunden vom Ende des 3x3-Basketball-Halbfinals der deutschen Damen nicht gezeigt. Man stieg einfach in die Werbung aus und verpasste somit den entscheidenden Korb. Ja, ganz, ganz bitter.
Ja, wir ZuschauerInnen wurden im Stich gelassen. Uns wurde einfach die Entscheidung nicht gezeigt, beziehungsweise wir mussten warten, bis der Werbeblock durch war und bis die Heute-Nachrichten fertig waren. Hat dafür natürlich heftige Zuschauerkritik auch gegeben. Da wäre wirklich mehr Flexibilität durchaus wünschenswert gewesen. Und so schnell in den Livestream wechseln, um das Ende der Partie dann noch live zu erwischen, das ist ja technisch leider auch fast nicht möglich. Also wenn man auf Smart TV irgendwo in die Mediathek will, das dauert ja leider doch einen Augenblick. Ich glaube sogar länger als 25 Sekunden.
Ja, würde ich auch sagen. Selbst für technikaffine Zeitgenossen. Vom ZDF hieß es dazu zunächst, jetzt kommt so ein auch wieder kleiner Aufreger. Man wollte angesichts der Weltlage verlässlich die Heute-Sendung zur gewohnten Zeit um 19 Uhr bringen.
Ja.
Ja. Ich glaube, und der Bundeskanzler ist doch gerade im Urlaub, oder?
Ja. Der hätte das sicher auch gerne lieber Basketball gesehen, als die Weltlage sich nochmal erklären zu lassen, wobei die sich ja auch 3 Minuten später jetzt nicht groß verändert hätte, glaube ich. Ne? Also eine ziemlich bescheuerte Aussage.
Ja, da versucht man dann zu retten, was einfach nicht mehr zu retten ist. Immerhin gab der ZDF-Sportchef Jörg Polus mittlerweile zu, dass es ein Fehler war. Und damit ist ja schon mal, würde ich sagen, ein gewichtiger Schritt getan, so man denn auch Schlüsse daraus zieht.
Dann haben wir noch ein paar Tage. Mal gucken, was da noch alles passiert.
Und darauf freuen wir uns heute.
Also was heute passiert, beziehungsweise am Mittwoch, das wissen wir natürlich. 13:30 Viertelfinale Frankreich gegen die deutschen Handballdamen. Frankreich enttäuschte ja in der Vorrunde, Deutschland dagegen. Nee, die deutschen Handballherren natürlich, die Frauen sind ja raus, mein Gott. Frankreich enttäuschte bei den Herren in der Vorrunde, Deutschland mit 4 Siegen aus 5 Spielen. Da ist das Selbstvertrauen bei den Herren natürlich groß.
Ja, man kann dir diesen kleinen Versprecher natürlich total verzeihen bei den deutsch-französischen Sportspielen, die wir hier in diesen Tagen erleben. Ja. Basketball heißt es jetzt auch wieder Deutschland-Frankreich, nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren. Handball hatten wir gerade schon beide Duelle. Morgen ist das Viertelfinale der deutschen Basketballerinnen. Da sind die dran. 18 Uhr hofft man da auf einen Schritt in Richtung Medaillen. Die Form ist gut. Man hat sich in einer vorher als Todesgruppe titulierten Gruppe C ziemlich gut durchgetankt. Mhm. Und ja, jetzt mal gucken, was gegen den Gastgeber so drin ist. Also die Stimmung war da auf jeden Fall sehr gut. Die sind positiv an die Aufgaben rangegangen und haben jetzt ja auch eigentlich gar nichts mehr zu verlieren. Ne? Mhm. Also Daumen drücken.
Viel verlieren kann Nelfi Tiafak auch nicht. Der Boxer, der hat eine Medaille nämlich bereits sicher, weil beide Halbfinalverlierer im Boxen auf jeden Fall Bronze kriegen. Also das ist mal eine sehr sozialverträgliche Nummer da. Er will aber trotzdem im Superschwergewicht natürlich Gold. Um 22.02 Uhr boxt er im Halbfinale in Roland Garros im Tennisstadion gegen Tokio-Olympiasieger Bahodir Jalolov. Das ist ein Mann aus Usbekistan, der ist schnell und Tiafak ist leichter Außenseiter, aber wenn man eine Medaille schon quasi gewonnen hat, dann boxt es sich, glaube ich, auch ganz, ganz einfach, oder?
Einfach sicherlich nicht, aber vielleicht ein wenig befreiter, ja.
Auf jeden Fall locker und man hat ja schon virtuell zumindest was um den Hals hängen. Und das ist ja wichtig. 21 Entscheidungen fallen am Mittwoch in Paris und wir werden euch die wichtigsten dann natürlich im Flair der Ringe dann wieder präsentieren. Am Abend danke für heute. Au revoir.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Moritz, schon mal in Paris essen gewesen?
Tatsächlich, ja. Und soweit ich mich erinnern kann, war das auch ziemlich gut.
Da hast du vorher aber reserviert, hoffentlich, oder?
Ja, klar. Also in Paris wäre ja Wahnsinn, wenn man das nicht macht.
Ja, sag das nicht. Serena Williams dachte auch, man könnte da einfach mal so reinmarschieren und sich einen Tisch holen. In der Stadt der Liebe musste das doch möglich sein, war es aber nicht. Überraschenderweise zumindest nicht mal für eine Tennisgröße. Und das hat sie wahrscheinlich doch ein bisschen überrascht. Sie beschwerte sich nämlich hinterher bitterböse auf Twitter darüber, dass sie in Restaurants tatsächlich abgewiesen wurde, dass das Restaurant ihrer Wahl gesagt hat, du hättest auch gerne mal anfragen können, dann hätten wir dir sagen können, dass hier eigentlich schon alles voll ist. Und nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich.
Ja, klingt nach einem sehr, sehr harten Los, wenn sich so ein Superstar auch mal an ganz normale Regeln halten muss.
Sie ist doch eigentlich Amerikanerin. Beim Goldenen M muss man doch nicht reservieren.
Wer weiß, wie es in Paris dieser Tage
stimmt
ist.
Stimmt auch wieder. Da sind die ganzen Athleten aus dem olympischen Dorf, denen das Essen da nicht schmeckt.
Ja, hört man ja so einiges.
Ja, die haben auch ein hartes Los, was man so hört. Übrigens, hartes Los habt ihr hier beim Flair der Ringe natürlich nicht. Wir dürfen euch wieder ganz ohne Reservierung unsere subjektive Einschätzung und Zusammenfassung des aktuellen Olympiatags geben. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.